Ja, um dem großen Rätselraten vielleicht bei manch einem so ein kurzes Ende zu bereiten. Also es ist ganz einfach gesagt, mein Knie ist ein bisschen angeschwollen. Ich habe einfach eine blöde Bewegung gemacht und das ist jetzt die Quittung dafür. Aber ich denke mal, es ist schon sehr erstaunlich. Ja? Letzten Sonntag stand das Predigtthema für mich fest. Ich wusste, es soll um Nachfolge gehen. Sonntagabend war das soweit. Dann sieht das natürlich lustig aus, wenn einer so mit Stock oder beziehungsweise mit so einem lahmen Bein dann was von Nachfolge erzählen will. Ja. Aber das hat noch einen tieferen Sinn, ihr werdet das noch feststellen. Also, Nachfolge soll nun wirklich das Thema unserer Predigt für heute sein. Und da könnte man die Frage stellen, wer oder was ist wohl der konsequenteste Nachfolger? Wie wäre es denn zum Beispiel mit dem Schatten? Also ihr könntet zum Beispiel so schnell rennen, wie ihr wollt, Sprünge machen, vorwärts, rückwärts laufen. Ihr werdet ihn einfach nicht los, ja, der bleibt dran. Das ist einfach so. Aber genauso ist es auch mit Jesus. Jesus bleibt auch dran. Egal, ob wir das wollen oder nicht, Jesus bleibt dran. Und es gibt immer wieder Situationen im Leben, wo er uns anspricht und wo wir es eigentlich nicht so richtig wegschieben können. Wollten wir Jesus als der, der uns eigentlich folgt, loswerden, müssten wir es so machen wie bei dem Schatten. Wir müssten in der Dunkelheit verschwinden, was ja auch einige tun. Da, wo ein kleines bisschen Licht ist, ist auch Schatten. Und Jesus selbst hat ja mal von sich gesagt, er ist das Licht der Welt. Nachfolge kann man in zwei Bereiche einteilen. Und jetzt kommt der Moment, wo ich dann auch wieder eine Chance kriege. Es gibt einmal die äußere Nachfolge, die immer eine Distanz noch hat. Äußere Nachfolge hat immer eine Distanz. Und es gibt die innere Nachfolge. Und diese innere Nachfolge kennt normalerweise keine Distanz. Das heißt also, das ist eher wie eine Art Verschmelzung, was in der äußeren Nachfolge, also wirklich jemandem nachzufolgen, gar nicht möglich ist. Die Jünger Jesu, also nicht nur die 12, sondern alle, die ihm damals so nachfolgten, die waren im Wesentlichen natürlich mit dieser äußeren Nachfolge beschäftigt. Man wollte halt immer nah dran sein an diesem Jesus. Man wollte seinen Geschichten lauschen. Man wollte sein, ja, wir würden heute sagen, Charisma einfach erleben. Und ohne Lautsprecheranlage und Verstärker, da musste man sich schon einen guten Platz sichern, um was zu sehen und vor allen Dingen, um etwas hören zu können. Und es war ein regelrechtes Gerangel um die besten Plätze. Es gab keine Lautsprecheranlagen, es gab keine Verstärker, es gab auch keine CDs oder DVDs, die man vielleicht mitnehmen kann, sich bestellen kann von so einem Reden von Jesu und sich dann zu Hause nochmal in Ruhe anzuhören. Nein, da war das Leben wirklich noch das, was wir immer sagen, es war live. Hat man es verpasst, blieb nur noch die Chance, es sich erzählen zu lassen. In unserer heutigen Zeit, da hören und lesen wir öfters mal von Prominenten, die, wenn so ein Massenauflauf ist, so ein Run um ihre Person, dann irgendwie flüchten und das Weite suchen. Entweder verschwinden sie in irgendwelchen Seitenausgängen oder so Hintertürchen oder sie verschwinden in irgendwelchen mit ja, dunkel getönten so Luxuslimousinen halt. Jetzt könnte man sich fragen, ist das bei Jesus so anders gewesen? Natürlich keine Luxuslimousinen oder irgendwas, aber wir lesen auch in der Bibel, dass wenn Jesus gemerkt hat, dass es nicht mehr um die Inhalte ging, sondern eher um einen Personenkult und eine Bewunderung auf ihn, hat er auch das Weite gesucht. Also gar nicht so untypisch, dieses Verhalten. Und spätestens da wird man sich eigentlich bewusst, dass eben Jesus auch ganz wahrer Mensch war. Er hatte also genauso auch diese Empfindung und hat letzten Endes auch dann so menschlich reagiert, neben seinem wahrer Gottsein. Die anfängliche Bewunderung, die verwandelt sich in einigen Nachfolgern eben dann tatsächlich zu so einem Personenkult, und zu so einer Bewunderung. Und Jesus lehnt sowas konsequent ab. Er ist im Grunde genommen der Diener, der sich dann auch opfern wird. Und das erkannten nicht mal die 12, die so dicht an ihm dran waren, in der äußeren Nachfolge. Sie erkannten das einfach nicht. Ist das ein Vorwurf von unserer Seite her? Überhaupt nicht. Wir hätten zumindest, ja, ich möchte mal sagen, eigentlich genauso kläglich versagt. Und man steht immer irgendwie in der Gefahr, wenn man zu dicht dran ist, dass man den Überblick für das Ganze verliert. Ihr kennt alle diesen berühmten Spruch, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Oder wir hatten vorhin gerade den Hinweis auf diese CD, wenn man sich zum Beispiel so ein Kunstwerk, so ein Bild anschaut, dann ist das nicht unbedingt ratsam, mit der Nasenspitze so bis ran zu gehen und zu gucken, was da so alles ist, sondern manchmal ist es besser, man tritt einen Schritt zurück und dann erkennt man plötzlich, was das Bild eigentlich sagen will. Wir wären genauso wie damals auch die Jünger in der Versuchung gewesen, uns vielleicht für etwas Exponiertes zu halten. Das war schon was Besonderes, mit Jesus wirklich so unterwegs zu sein, sich als Freunde von Jesus bezeichnen lassen zu können. Und alle bekamen auch so ein Stückchen was von dem Glanz und dieser Bewunderung, die man Jesus entgegengebracht hatte, auch ab. Das mag schon ein reizvolles Gefühl vielleicht für den einen oder anderen gewesen zu sein. Erzählen wir nicht auch gern, wenn wir mal irgendjemand Berühmtes getroffen haben? Ich weiß noch, wir hatten das im Urlaub mal auf Binz. Ich wollte eigentlich ein Foto von Cornelia machen und wir waren da an diesem Brunnen, der da bei der Seebrücke dort, also in diesem Zentrum vor der Seebrücke ist. Und da kam plötzlich dieser, wie hieß er, Dr. Mario Theis oder Theisen vom BMW Formel 1 Team damals. Ja. Und er war total zuvorkommend. Er latschte nicht einfach durchs Bild, sondern hat gesagt, machen Sie erstmal das Bild. Ja. Völlig natürlich, erzählt man gern davon. Das ist einfach so. Aber Jesus, der wurde nicht müde, seine Jünger immer mal wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Für die Gemeinde oder für Einzelpersonen könnte man sich vielleicht so, das ist so ein militärischer Begriff zum Beispiel, eine Gemeinde auf Vordermann bringen. Das klingt so, uah, ja. Aber im Grunde genommen, wenn wir wissen, wer der Vordermann ist, ist das eigentlich total richtig. Jedenfalls hat er seinen Auftrag, den er hatte, den Jüngern immer wieder deutlich gemacht. Wir lesen von diesen sogenannten 3 Todesankündigungen. Und selbst nach der 3. hatten es manche von den Jüngern immer noch nicht verstanden, dass diese ganze Sache unausweichlich ist. Vielleicht sind wir so als Menschen veranlagt, dass wir ganz gern immer noch irgendwo so eine 2., 3., was weiß ich, wie viel die Chance haben wollen, um vielleicht doch noch etwas verändern zu können oder halt es anders verstehen zu können. Aber Jesus hat das deutlich gemacht und so wurde der Fokus bei den Jüngern immer mehr von dieser äußeren Nachfolge auf eine innere Nachfolge gerückt. Denn es ist einfach so, diese Zeit, in der Jesus nicht mehr körperlich anwesend sein wird, sie wird kommen. Daran ließ er keinen Zweifel. Diese innere Nachfolge ist ja im Grunde genommen der einzige Weg, der seit dieser damaligen nachösterlichen Zeit für alle, die ihm nachfolgen wollen, möglich ist. Eine ganz reale Begegnung mit dem Menschen Jesus, die bleibt uns verwehrt. Und dennoch müssen wir es immer im Blick haben, dass Jesus ein zweites Mal kommen wird. Das steht nicht in Frage, sondern er wird kommen. Und knappe 2000 Jahre, in denen im Grunde genommen nichts geschah, sind keine Aussage über die Wahrscheinlichkeit. Vielleicht lassen wir uns manchmal so ein bisschen einlullen. Aber das ist keine Aussage, denn auch bevor Jesus geboren wurde, gab es eine Zeitspanne von weitaus mehr als 2000 Jahren, in denen so viele auch gedacht haben, na, der Messias, der kommt nicht mehr. Aber er kam. Und genauso können wir uns auch darauf verlassen, dass wenn er sagt, dass er ein zweites Mal kommen wird, dass er auch kommt. Und selbst wenn es in uns noch so unwahrscheinlich klingt. Und die Frage ist eben, ob wir denn bereit sind als seine Nachfolger. Wenn ich da so wirklich mal intensiver drüber nachdenke, dann tun sich da in mir so einige Baustellen auf, ja, die regelrecht danach schreien, irgendwie bearbeitet und fertiggestellt zu werden. Es ist so dieses typische Menschsein, wo wir eben an unsere Grenzen und vor allen Dingen an unsere Fehler herantreten. Und oft ist es so, dass wir dann bemüht sind, so diesen äußeren Schein irgendwie zu wahren. Sind unsere Gedankenblasen, die wir so haben, sind die wirklich immer mit den richtigen Inhalten gefüllt? Von unseren Gegenübern, die wir so haben, werden wir oft als Nachfolger Christi erkannt. Aber die Frage ist, erkennt Jesus uns als seine Nachfolger? Das ist das eigentlich Entscheidende. Und nicht, ob die Menschen um uns rum denken, ja, das sind richtig gute Christen. Da möchte ich mal ein kleines Beispiel geben. Keine Angst, wird kein Lampenladen. So, also Strom ist da, Verlängerungsschnur ist da, Lampe ist da und los geht's. Es sieht nur so aus, als wäre alles in Ordnung. Es sieht halt so aus. Jeder Außenstehende, der jetzt so guckt, würde sagen, top, alles in bester Ordnung. Aber hier, da brennt nichts, ja. Das ist einfach so. 99,9% ganz dicht an Jesus dran zu sein, bringt gar nichts, überhaupt nichts. Das klingt in unseren Ohren eigentlich viel, so dicht dran, 99,9%, so das letzte bisschen fehlt gerade noch. Aber es tut sich nichts. Man muss halt wirklich mit Gott richtig in Kontakt treten. Nur dann können wir das sein, was Gott von uns verlangt. Wir sollen nämlich das Licht, von dem Jesus sagt, er ist das Licht der Welt, das sollen wir reflektieren. Wir selber können kein Licht machen, aber wir sollen es reflektieren. Und dazu gehört eben, dass wir wirklich richtig dicht mit ihm verbunden sind. Wenn wir das nicht tun, dann reihen wir uns in das große Heer der Scheinheiligen ein, wo es so scheint, als wären wir heilig, geheiligt, unverletzlich. Es ist wirklich die Frage, mal drüber nachzudenken, so die man sich selbst stellen muss, bin ich eigentlich wirklich dieses Licht, was Gott sich vorstellt? Oder bin ich eher so eine Lampe mit so einem Wackelkontakt? Mal leuchte ich nicht, je nachdem, welche Situation gerade dran ist. Vielleicht klingt das alles irgendwie viel zu sehr verkopft, denn die Nachfolge Jesu, das ist doch kein stupides Hinterherlatschen, wo es darum geht, irgendwie so einen eingetretenen Weg irgendwie weiterzulaufen, sondern es ist eine Entdeckungsreise durch ein Leben, ein sinnerfülltes Leben mit Gott. Eine Entdeckungsreise. Das klingt echt spannend, da wäre manches Reisebüro froh, wenn sie sowas anbieten könnten. Jesus erwartet von uns absolut nichts Unmenschliches oder Übernatürliches. Er war selber Mensch und kennt unsere Hindernisse ganz genau. Er hat sie selber erfahren und hat sie selber erlebt. Er will im Grunde genommen nur, dass wir im Grunde genommen mit ihm in Verbindung treten und dass wir dann eben in dieser Verbindung dann bei ihm letzten Endes dass wir von ihm eine Aussage bekommen, wo wir eben merken, dass wir unsere Nachfolge wirklich ernst gemacht haben, dass wir damit ernst gemacht haben. Nicht nur so ein Stückchen, sondern ganz konsequent. Dass er von uns dann wirklich sagen kann, du bist und nicht nur irgendwann warst du mal, sondern du bist. Denn er hat uns ja was versprochen, was über unser irdisches Leben, über die Vorstellung vom irdischen Leben hinausgeht. Dieses ewige Leben, was ja nach seiner Aussage schon jetzt in uns begonnen hat. Als Christen sind wir immer wieder aufgefordert, Farbe zu bekennen, Zeugnis zu geben oder wie immer man das nennt und uns auch immer wieder neu auf Jesus hin auszurichten. Immer wieder neu. Jeden Tag. Man könnte ganz allgemein die Fragen stellen, glaubst du, dass Jesus als Mensch wirklich unter Menschen gelebt hat? Versuch das mal in dir zu beantworten. Glaubst du, dass Jesus als Mensch wirklich unter Menschen gelebt hat? Glaubst du, dass er, der vom Vater kam, auch der Weg zum Vater hin für dich ist? Glaubst du das? Glaubst du, dass er für alle deine menschlichen Fehler sein menschliches Leben gegeben hat, dieser Jesus Christus? Glaubst du das wirklich? Und glaubst du, dass Jesus einen festen Platz in deinem Herzen haben könnte oder schon hat? Wir wollen uns mal einen ganz kurzen Trailer anschauen. Heutige Gebetsgemeinschaft soll im Grunde genommen in die Predigt integriert sein. Es gibt so Gemeinschaftsgebete, die erinnern mich immer von ihrer Symbolik her so ein Stückchen an den Eiffelturm. Der beginnt unten mit so einer ganz breiten Basis. Und die wird immer enger und schließt nachher letzten Endes in einem gemeinsamen Gebet ganz nach oben hin so zusammen auf. Das ist immer so das Bild, was ich in mir habe, wenn ich drüber nachdenke, wenn Gemeinde betet, wenn sie ein und dasselbe Gebet betet. Und jeder ist eingeladen, dieses Gebet nachzusprechen, egal ob laut oder leise für sich. Es ist das Übergabegebet, was man als Bestätigung oder als Erneuerung oder Neubeginn immer wieder sprechen kann, was auch bei Pro Christ gesprochen wurde. Ihr seid alle herzlich eingeladen, mitzubeten. Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich habe deine Einladung gehört und öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Dir will ich vertrauen. Dir will ich folgen. Du bist mein Herr. Zeige mir deinen Weg. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen.